glaube, dass es total elementar und auch wichtig ist zu betonen, dass es eine eigene schwarze, eine afrodeutsche Frauenbewegung in Deutschland gab, die ungefähr 1986 angefangen hat und die relativ wenig bekannt ist in der Mehrheitsgesellschaft, würde ich sagen, in der schwarzen Community durchaus weitestgehend. Aber es hat viele feministische schwarze Frauen gegeben, die aus Ostdeutschland heraus diese Bewegung gestartet haben.
Du nimmst verschiedene Protagonistinnen da in den Blick. Welche sind das und wieso haben die so eine große Relevanz?
Die zentrale Figur ist vor allem Mai Ayim, die zusammen mit anderen Akteurinnen wie zum Beispiel Katharina Oguntoye diese Bewegung gestartet hat. Sie haben damals sich inspirieren lassen von Audre Lorde, eine bekannte schwarze US-amerikanische Feministin, die nach Berlin gekommen ist und die hier quasi den Weg geebnet haben, um ein schwarzes feministisches Selbstverständnis zu entwickeln, auch diesen Begriff Afrodeutsch überhaupt zu prägen und zu ersetzen mit Begriffen, die sonst vorherrschend waren, also Negativbezeichnungen wie das N-Wort oder dass man sich entscheiden muss, fühlt man sich eigentlich deutsch oder fühlt man sich afrikanisch, eins von beiden. Und sie haben diesen Begriff ersetzt mit Afrodeutsch beispielsweise. Also sie haben viele Dinge vorbereitet, auf die wir heute im Jahre 2019 zurückgreifen können als schwarze Frauen, aber als schwarze Menschen insgesamt in Deutschland.
Jetzt haben sowohl May Ayim als auch Audre Lorde auch Gedichte geschrieben. Und mir stellt sich da auch zentral die Frage, welche Rolle hat in so einem Aktivismus dann sowas wie Lyrik, wie Kunst?
Die hat eine ganz elementare und auch wichtige Rolle. Ich glaube, dass jede Bürgerrechtsbewegung, jeder Protest irgendwie auch eine Form des Ausdrucks immer hat. Sei es Musik, sei es Kunst, sei es Lyrik. Und Mai Ayim hat es hervorragend geschafft, in ihrer Lyrik deutlich zu machen, mit welchen Problemen man als schwarzer Mensch, als schwarze Frau hier in Deutschland konfrontiert ist. Und zeigt vor allem auch noch etwas anderes. Also abseits der Tatsache, dass sie sich aktivistisch engagiert hat, ist sie auch einfach eine Dichterin gewesen. Sie ist eine afrodeutsche Dichterin gewesen. Und ich finde es halt auch nochmal wichtig und deutlich immer zu betonen, hinter dem Aktivismus und der Auseinandersetzung mit Rassismus sind immer noch Menschen, die Interessen haben, die Fähigkeiten haben. Und das hat sie perfekt kombiniert, das Schreiben zusammen mit dem Aktivismus gegen Rassismus.
Ich würde sagen, jetzt gibt es in der letzten Zeit schon auch noch eine andere Öffentlichkeit und vielleicht auch ein verstärktes Interesse an politischen Frauen im Allgemeinen, auch an schwarzen Frauen. Trotzdem gibt es ganz klar auch eine Geschichte des Untergehens feministischer Kämpfe, schwarzer feministischer Kämpfe im Gedächtnis. Wie würdest du da die aktuelle Situation beschreiben?
Ich glaube auch, dass immer mehr unterschiedliche Frauen auftauchen in der feministischen Bewegung. Die feministische Bewegung, gerade die zweite Welle, hat immer kritisiert, dass sie vergessen worden sind in bestimmten Diskussionen oder bestimmten Diskursen, die geführt worden sind, zum Beispiel bei der Kapitalismuskritik, ja, oder kommunistischen Debatten, dass Frauen dort vergessen worden sind. Und schwarze Frauen haben dann im Zuge dieser ganzen Debatten noch gesagt, wir werden aber als schwarze Frauen auch ganz oft nicht mitgedacht im feministischen Kampf. Und es gibt viele weitere Frauen neben schwarzen Frauen, die sagen, wir werden nicht mitgedacht, zum Beispiel transsexuelle Frauen, lesbische Frauen oder Frauen mit Behinderung. Also es gibt viele Menschen, die sich nicht als Teil einer feministischen Bewegung verstehen, weil ihre Anliegen nicht mitgedacht werden und man quasi von einer klassischen weißen, gesunden Frau ausgeht und die Probleme, die unterschiedliche Frauen aber haben, werden nicht so stark mit zentral mitgedacht. Und dafür gibt es definitiv mehr Raum inzwischen. Mehr Frauen werden gehört, werden gesehen in den Bereichen. Aber ich glaube, was trotzdem deutlich oder wichtig ist, ist, dass sie in bestimmten Kreisen gesehen und gehört werden. Ich glaube nicht, dass für jeden oder jede klar ist, wer Mai Ayim beispielsweise ist. Das heißt, ich glaube, dass es gut und wichtig ist, dass in bestimmten Kreisen, in bestimmten Zirkeln diese Personen immer wichtiger und relevanter und sichtbarer werden. Aber für mich ist es eine Wunschvorstellung, dass es auch im Mainstream, in der breiten Gesellschaft gesehen wird, um deutlich zu machen, die deutsche feministische Geschichtsschreibung hat eine Sparte ausgelassen.
Jetzt haben wir bisher gesprochen, vor allem über einzelne Figuren, Mai Ayim, Audre Lorde. Was für eine Rolle spielen denn Zusammenschlüsse? Welche Rolle spielen Netzwerke, Vernetzung?
Solche Zusammenschlüsse sind total elementar und wichtig, um auch zu merken, dass man nicht alleine ist in der Erfahrung, die man macht, dass man sich austauschen kann und dass man aber auch Räume hat, in denen man sich nicht erklären muss. Also ich glaube, gerade wenn man zu einer Minderheit gehört oder zu einer Gruppe gehört, die nicht oft oder gut repräsentiert wird und die bestimmte Ausgrenzungserfahrungen macht, ist es wichtig, Räume zu haben, wo man darüber einfach sprechen kann, auch darüber sprechen kann, was wollen wir dagegen tun und auch einfach einen Raum zu haben, um sich auszutauschen, in dem man sicher ist und in dem man sich wohlfühlt. Hier in Kiel beispielsweise haben wir einen Kollektiv Afrodeutsche Frauen gegründet, weil es uns wichtig war, so einen Raum zu haben. Die Gründerin davon ist Mariam Touré gewesen, die das hier in Kiel initiiert hat. Und an vielen anderen Orten gibt es sowas auch. Zum Beispiel ADEFRA, Afrodeutsche Frauen, die auch genau aus dieser Zeit entstammt. Vor über 30 Jahren haben die sich gegründet zusammen mit diesen prominenten Akteurinnen, um zu sagen, lasst uns einen Raum haben, wo man sich austauschen kann.
Die 80er Jahre, also auch als eine wichtige Zeit für Zusammenschlüsse. Jetzt gibt es quasi den großen Rückblick auch auf 1989, 1990, die sogenannte Wiedervereinigung. Was muss man dem denn hinzufügen oder ja vielleicht auch anders perspektivieren, wenn man quasi die Geschichte aus einer schwarzen Perspektive und aus einer schwarzen feministischen Perspektive schreibt?
Also ich glaube, was wichtig ist und was gerade auch die schwarzen Frauen aus Ostdeutschland berichtet haben, ist, dass sie die Wiedervereinigung ganz anders erlebt haben. Sie haben beschrieben beispielsweise, wie schwierig das auch war. Die Brüche, die stattgefunden haben, haben auch bei schwarzen Frauen stattgefunden. Oder wie man wahrgenommen worden ist, war problematisch auch zu Zeiten der Mauer. Hatte man eine Schwierigkeit in Ostdeutschland, aber es hat auch nochmal einen Identitätsbruch stattgefunden nach der Wiedervereinigung, also in viele Richtungen, also dieses Gesamtdeutsche und dann irgendwie aber als schwarze Frau aus Ostdeutschland, auch im Westdeutschland, also es war, so kann man das den Werken und auch den Interviews entnehmen, eine schwierige Zeit auch für viele schwarze Frauen und ich persönlich kann das natürlich nicht nachempfinden oder nachvollziehen, aber weiß auf jeden Fall, dass viele sich wünschen, dass man diese Perspektiven mehr beschreibt und auch erzählt und vor allem auch deutlich macht, wir waren auch damals schon da. Also wir sind auch Teil der Wiedervereinigung oder von Ostdeutschland und dann Gesamtdeutschland.
Welche Rolle spielt denn die ökonomische Situation? Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es auch eine schwierige Situation rund um 89, 90 war für schwarze Frauen. Aber überhaupt, was ist das für eine Kategorie? Auch wie wird die einbezogen, die ökonomische Situation schwarzer Frauen in Deutschland?
Ja, also das ist ein sehr relevanter und guter Punkt. Wenn man beispielsweise über Rassismus spricht, dann geht es ja nicht nur um die Frage von, erfahre ich jetzt alltagsrassistische Situationen im Sinne von Beleidigung auf der Straße. Das ist ein Riesenproblem, gar keine Frage. Aber ein weiteres Problem ist, dass wenn wir über Rassismus sprechen, wir über strukturelle Probleme sprechen, wie zum Beispiel, werde ich überhaupt angestellt aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund der Art und Weise, wie ich meine Haare trage. Das sind alles relevante Faktoren, die sich dann auf die ökonomische Situation auswirken. Und solche Erkenntnisse gibt es definitiv. Das ist für viele Frauen, für viele Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen, schwierig ist, auch an bestimmte Jobs zu bekommen oder in bestimmte Branchen auch zu kommen, wo man nicht so repräsentiert ist, die aber relevant sind, was Entscheidungen für unsere Gesellschaft betrifft, sei es Politik, Journalismus, bestimmte wirtschaftliche Positionen und so weiter und so fort. Also das ist definitiv eine relevante Frage, mit der man sich auseinandersetzt. Es gibt aber auch ganz viele Akteurinnen, die es geschafft haben, in diese Bereiche reinzugehen und zu kommen und versuchen dort Veränderungen voranzutreiben.
Was würdest du denn sagen, hat sich verändert, wenn man quasi die historische Frauenbewegung, schwarze Frauenbewegung sich anguckt, im Vergleich zu heute, wenn es um Radikalität geht?
Ich glaube, dass es nach wie vor unterschiedliche Perspektiven gibt. Also ich glaube, es gibt Frauen, die sehr radikale Positionen vertreten und einen Anspruch formulieren. Dann gibt es gemäßigtere und es gibt vermittelndere Menschen. Also es ist ganz unterschiedlich, ganz breit gefächert. Ich glaube, dass die Vorarbeit, die die Frauen in den 80ern um Maihari Ayim herum geleistet haben, elementar ist, um überhaupt auch so einen Anspruch überhaupt zu formulieren. Ich glaube, ohne sie wäre das ganz schwierig, aus einer heutigen Perspektive oder Position überhaupt bestimmte Ansprüche zu formulieren und ein Selbstverständnis zu formulieren.
Vielleicht als auch eine abschließende Frage. Es gibt heute auch viele Diskussionen um die Frage von Repräsentation, wer darf für wen sprechen. Welche Notwendigkeiten für Zusammenschlüsse siehst du denn heute und was lassen auch die aktuellen Debatten heutzutage deiner Meinung nach vermissen?
Also was ich gemerkt habe als erste schwarze Afrodeutsche Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag, ist, dass es einen riesen Bedarf gab von Menschen, die gesagt haben, ich habe mich vorher noch nicht repräsentiert gefühlt im Parlament, von schwarzen Menschen, aber auch von vielen Menschen mit Migrationshintergrund und noch viele andere Gruppen, weil es das im politischen Raum wenig bis gar nicht gibt. Und deswegen wünsche ich mir persönlich, dass es ein Selbstverständnis in ganz vielen Parlamenten gibt, dass schwarze Personen auch Politik machen, in diesen Räumen sind. Oft traut man sich aber nicht in diese Räume, weil man weiß, man muss bestimmte Dinge erstmal erkämpfen. Und das ist schon eine herausfordernde Aufgabe, die man da hat. Ich bin deshalb beispielsweise auch viel bundesweit unterwegs, weil es eben so wenig schwarze Abgeordnete bundesweit gibt. Ich glaube, wir sind insgesamt 8 schwarze Abgeordnete auf Landes- und auf Bundesebene zusammen. Das heißt, ich werde viel angefragt zu diesen Themen, weil es einen Riesenbedarf dazu gibt. Und was ich hoffe, ist, durch die Funktion, die ich habe, andere auch zu motivieren und zu sagen, ich weiß, der Weg ist schwierig, ich weiß, ihr könnt das und ihr müsst euch zusammentun. Solche Räume sind dann eben auch wichtig, dass man sich zusammentut, um sich gegenseitig zu ermutigen, das zu machen, auch wenn die Widerstände möglicherweise groß sein können.